Lade euch herzlich ein zu unserem Gemeindebibel-Grundlagenkurs. Alle ganz herzlich willkommen, die da sind. Wir wollen anfangen. Eine Frage: Habt ihr schon euer Test gemacht bei Gaben? Wie viele Gaben gibt es? Welche Gaben hast du's? Heute wollen wir nachher weitermachen. Heute haben wir das Thema Heiliger Geist. Wir möchten uns auf den Heiligen Geist konzentrieren. Es ist eine ganze Menge an Material. Also wir überlegen uns, wie kriegt man das alles so auf die Reihe, wie kriegt man das alles so schön durch? Aber mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. So, alle munter, fröhlich, nicht eingefroren, nicht erkältet, noch gesund. Lasst uns aufstehen und ich möchte, dass wir einfach ins Gebet gehen und Gott um seinen Segen bitten und einfach bitten, dass Gott uns auch heute Abend segnet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und du sagst, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und wir wollen heute Abend in deinem Wort lernen, dein Wort verstehen, dein Wort begreifen. Du möchtest uns dabei helfen, lieber Heiland. Und sei du jetzt gegenwärtig, auch in diesem Augenblick. Amen.
Der Abend nur abfragen, Sachen, das würde euch aber gar nichts bringen. Und zwar, wenn ich euch jetzt zum Beispiel fragen würde, die ersten fünf Bücher der Bibel, wie heißen die und was beinhalten die? Oder wir haben letztes Mal gesagt, das sollt ihr euch mal anschauen, die Propheten, wie die nacheinander so kommen. Also die großen, kleinen und so durcheinander gemischt. Aber das wäre nur Theorie, das würde euch nichts bringen. Ich habe heute, als ich so nachgedacht habe und mich vorbereitet habe, ist mir so groß geworden, wie wichtig Lehre ist. Und zwar das, was man selbst gelehrt bekommen hat, weiterzugeben. Und die Inhalte, die da drinnen sind, die sind nicht nur theoretisch, sondern die sind ganz, ganz praktisch. Und deswegen möchte ich euch heute die Person des Heiligen Geistes nahe bringen. Ich werde euch erzählen, wie sie mir nahegebracht wurde und wie ich sie kennengelernt habe. Und ich würde mich freuen, wenn auch ihr ganz mit dem Heiligen Geist vertraut werdet, dass er wirklich bei euch ist und dass er sagt, ich habe ihn nie verloren, ich habe ihn nicht verlassen, er ist immer bei mir geblieben. Und ich kann so ähnlich sagen, ich habe ihn als kleines Kind kennengelernt und er ist immer bei mir geblieben. Hat mich nie verlassen. Viele Menschen haben mich verlassen, viele Menschen haben mich enttäuscht, viele Menschen haben mir wehgetan. Aber in aller Verzweiflung oder in aller Not, in aller Sorge, in aller Krankheit, in allem, was war, der Heilige Geist hat mich nie verlassen. Er war bei mir. Und von ihm möchte ich euch heute erzählen. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Bitte? Ja, so kann man es theoretisch auch sagen. Aber Jesus hat ihn ganz anders vorgestellt. Er hat ihn uns vorgestellt als Tröster, als Beistand, als Fürsprecher und als eine Gabe Gottes, die uns gegeben wurde. Er hat ihn als Freund uns vorgestellt. Das Nähere steht dann in Johannes 14, Vers 15 bis 16. Das könnt ihr zu Hause anschauen. Aber ein Tröster, ein Beistand, ein Geschenk, etwas, was uns ganz nahe kommt, das ist der Heilige Geist. Er ist die Gabe Gottes. Und vor der Himmelfahrt, bevor Jesus weggefahren ist, hat er nochmal versprochen, dass der wiederkommen wird und dass der bei uns bleiben wird. Alle Zeit. Dass der uns nicht verlassen wird und plötzlich weg ist, für bestimmte Zeit nur. Sondern Jesus hat es uns versprochen und er hat es auch gehalten. Der Heilige Geist hat verschiedene Aufgaben. Er verherrlicht Jesus in unserem Leben. Er teilt dem Gläubigen die Gaben aus und er leitet in die ganze Wahrheit. Sind die hauptsächlichen Aufgaben. Denn die Gaben, die wir bekommen, die dienen nicht in erster Linie für uns selbst, sondern zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung der Kinder Gottes und auch zur Errettung der Unbekehrten. Und dazu will er uns helfen, dass wir das schaffen, weil alleine schaffen wir das nicht. Und deswegen sind nicht wir die, die die Gaben so anmelden, die Gabe will ich und die Gabe will ich. Was ganz komisch ist, sehr viele Leute, die wünschen sich die Gabe der Geisterunterscheidung. Die kriegst du gar nicht so einzeln zugeteilt, sondern in dem Moment, wo du sie brauchst, da kriegst du sie auch. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns kennt und der uns die Gaben zuteilt, die wir brauchen, die uns anstehen. Also der Heilige Geist verherrlicht Jesus, teilt die Gaben aus und leitet uns in alle Wahrheit. Denn wir alle sind Sucher, wir sind alle Suchende und wir müssen warten, bis er uns das gibt. Aber jetzt, wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist mehr als ein Evangelist oder irgendein hilfreiches Buch, sondern er ist vertraut mit allen Dingen und führt uns den rechten Weg. Und je mehr der Heilige Geist uns in einer Sache ergreift, in etwas, umso mehr verstehen wir Jesus und erfassen ihn richtig. Und kommen in die Geheimnisse Gottes rein. Und merken dann auch zum Beispiel, dass der Heilige Geist niemals widerspricht dem Sohn Gottes. Wenn irgendeine Botschaft kommt und jemand sagt, der Heilige Geist hätte ihm das und das gesagt, und es kommt dann eine Botschaft, die ganz widersprüchlich ist zur Bibel, da weißt du gleich, das ist nicht das Richtige. Und der Heilige Geist ist gleichzeitig wie eine stille, sanfte Taube. Der drängt sich nicht auf, der überwältigt dich nicht, der zwingt dich nicht. Er ist ganz sanft und zart. Ich habe erlebt, dass es war so, ich sollte eine Botschaft bringen, die Gott mir gezeigt hat, das wäre das Wort, das jetzt dran wäre. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund, es war ein menschlicher Grund, weiß es nicht mehr genau, habe ich zum Herrn gesagt, bitte Herr, lass es jemand anders machen. Ich bin bereit, dir zu gehorchen, wenn es drauf ankommt. Aber bitte Herr, lass jemand anders, bei mir geht es jetzt gerade nicht. Der Grund weiß ich nicht mehr genau, es war irgendein ein Grund, aber der Grund war reell und ich habe es zum Herrn gesagt. Und auf einmal ist jemand aufgestanden in der gleichen Reihe oder nebendran und hat das Wort des Herrn gesagt, so wie ich jetzt, das, was ich hätte sagen sollen. Und der Herr hat es verstanden und er hat den anderen benutzt, was mich damals sehr glücklich gemacht hatte. Und ich habe auch so sonst diese Taube des Heiligen Geistes, der wie eine Taube ist und ganz sanft und zart redet, das habe ich auch öfters schon erfahren. Es war so, da vorne der Evangelist oder wer immer das war, hat Leute zu bestimmten Zwecken nach vorne gerufen. Und ich hatte, und immer wenn ich nach vorne kam, dadurch, dass ich mit meine Augen so Probleme habe seit der Operation 2001, wurde mit mir immer nur mit den Augen gebetet. Es kam auch davor, dass vorne jemand stand noch neben dir, der übersetzt hat und dir, bevor ich noch sagen konnte, was mein Anliegen war, du hast immer verschiedene Anliegen, ja, wurde immer über mich bestimmt, was über mich gebetet werden sollte. Und an dem Tag hatte ich ein ganz anderes Problem. Ich hatte starke Schmerzen, so im Carpal-Tunnel-Syndrom in meine Hände. Und ich wollte einfach, dass dafür mal gebetet wird und nicht immer nur für meine Augen. Und dann trat der Sprecher von vorne auf mich zu und sagte, der Herr sagt mir, ich soll heute zuerst für deine Hände beten. Und es hat mich so glücklich gemacht, weil ich wusste, ich habe es ihm nicht gesagt. Jemand anders hat es ihm nicht gesagt, sondern der Heilige Geist hat ihm gesagt. Weil der so zart ist und der versteht, was dich wirklich bewegt und was dich wirklich beschäftigt. Es gibt viele Wirkungsweisen des Geistes Gottes. Er widerspricht sich selbst nicht. Und er wirkt in erster Linie mal durch Gottes Wort. Und deswegen verspüren wir ihn am allerstärksten, den Heiligen Geist, wenn wir das Wort Gottes lesen. Entschuldigung. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dann wirkt der Heilige Geist auch durch Eindrücke und Erlebnisse. Und er redet zu den Menschen. Also der wartet nicht drauf, bis du sagst, so, jetzt will ich mal wissen, wie der Heilige Geist redet, sondern der Heilige Geist redet zu den Menschen. Und er redet zu den Menschen schon von Kind auf an. Ich kann mich gut erinnern, als kleines Kind, wenn ein Gewitter war, hatten wir immer so ein Lied gesungen. Vater spricht im Orkane, Vater spricht im Sturm. Menschen, höret sein Mahnen, Menschen, lasst das murren. Also so ähnlich haben wir ein Lied zu Hause gesungen. Und immer wenn ein Gewitter war, war ich mir ganz besonders bewusst, dass auch Gott nahe ist. Ich bin früher gerne raus, vom Bett raus und zu meiner Mutti ins Bett rein. Oder später, als meine Kinder dann kamen, dann habe ich die zu mir ins Bett geholt, die kamen immer sehr gerne, wenn ein Gewitter war. Ja, da waren sie so selig bei mir. Und es kam einfach, die Gegenwart Gottes, das Reden Gottes, war mir nahe, wenn ein Gewitter oder so war. Ich wusste, der Gott spricht nicht nur im Sturm, aber er kann da auch sprechen. Und ich habe mich als Kind bekehrt als ich die Geschichte hörte, wie die Schafe Gottes seine Stimme hören. Und die, die nicht seine Schafe sind, hören seine Stimme nicht. Und ich wollte die Stimme Gottes hören, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich habe das mir so vorgestellt, wie die Schafe da so alle zusammenkamen. Und ich wollte auf jeden Fall dabei sein, wenn die Schafe sich sammeln. Ich wollte eines von den Schafen sein, die seine Stimme hören. Ich habe das bewusst, ich habe das gewusst als Kind, man kann seine Schafe hören, seine Stimme. Und die, die nicht seine Schafe sind, die hören seine Stimme nicht. Und das ist so ein schönes Geheimnis, wenn du das hast. Wenn du Gottes Stimme hörst, auch schon als kleines Kind, wenn du Sieg hast über Versuchungen und Anfechtungen, weil du seine Stimme hörst. Und um seine Stimme zu hören, um sein Reden zu hören. Ich war noch ein kleines Kind, aber ich bin sehr oft sehr früh ins Bett gegangen. Ich wollte einfach mit Gott reden noch. Ich wollte mit ihm allein sein. Und habe das meine Eltern einfach nur, die haben sich gewundert, dass ich so gerne bald ins Bett ging. Aber das war einfach, ich wollte mit ihm alleine sein. Ich wollte mit ihm reden. Und ich weiß, es war so manche Versuchung, die auch auf meinem jungen Leben damals lag, die ich dadurch überwinden konnte, dass ich mit Gott geredet habe. Bin manchmal unter die Bettdecke runter, dass ja niemand hört, was ich sage, und habe mein Herz ihm ausgeschüttet. Und ich habe ihn ehrlich gesucht. Und er hat mich bewahrt vor vielen Dingen, die nicht gut waren. Und manchmal entsteht in unserem Leben Versuchung. Wir werden vom Bösen angegriffen. Und erst wenn der Böse seine Einwilligung von uns bekommen hat auf seine Reize, erst dann kann es zur Sünde kommen. Wenn er keine Einwilligung von uns bekommen hat, kommt es nicht zur Sünde. Aber die Schafe Gottes hören seine Stimme. Auch so eine Erfahrung, die bei mir auch mit Schafen zusammenhängt, mein erster Gottesdienst, wo ich ganz bewusst vom Heiligen Geist gehört hatte, war in dem sogenannten Schafstall, hieß diese Veranstaltung in Schwäbisch. Bitte?
Ein umgebauter Schafstall.
Ja, es war ein umgebauter Schafstall in Schwäbisch Gmünd in der Gemeinde Gottes. Und meine großen Geschwister haben mich mitgenommen und die haben mir erzählt, pass auf, da spricht der Heilige Geist. Und ich war schon ganz gespannt, wie das sein wird, wenn der Heilige Geist spricht, ja. Also so als Kind habe ich das so mitgekommen. Ich schätze mal, ich war vielleicht so 8, 9 Jahre alt. Und meine großen Schwestern haben mich mitgenommen. Und dann, es war ein Gottesdienst mit dem Walter Lauster damals über den Heiligen Geist. Und er hat darüber gesprochen, dass der Geist Gottes, der ist so wie ein Stromschlag. Er ist da und du kannst ihn erleben, aber es ist nicht sicher, ob du ihn erlebst. Du kannst nichts vorausbestimmen. Und ich habe immer gewartet, wann kriege ich jetzt einen Stromschlag? Ich war so voller Erwartung. Ich habe den großen Geschwistern von mir geglaubt. Und war so in Erwartung. Und Gott wusste, dass ich hungrig war nach ihm. Hungrig war nach dem Erlebnis des Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und der Herr selbst möchte durch seinen Heiligen Geist zu uns reden und sich vorstellen. Er möchte zu unserem Gewissen reden. Er möchte uns behüten und warnen. Er möchte uns Bibelworte in Erinnerung rufen. Und er möchte uns ganz ausfüllen, sodass kein anderer in uns Platz hat. Und so hat er mich in meiner Kindheit, hat mich der Heilige Geist sehr viel bewahrt vor allem Möglichen, weil ich so fest auf ihn vertraut habe. Und manchmal denke ich, man kann es den Kindern ja nicht automatisch einfach so überstülpen, aber manchmal denke ich, Herr, so wie du damals warst, bist du auch heute. Du kannst heute den Kindern genauso begegnen, auf kindliche Art und Weise, so wie sie es verstehen können. Und dass sie auch ganz durchdringen zu dieser Taufe im Heiligen Geist. Ich habe zu Hause Fotos von meinen Kindern vor und nach der Taufe im Heiligen Geist. Und ich sage euch, das ist zum Teil ein großer Unterschied. Da kommen manchmal Leute, wo unsere Bilder so anschauen und sagen, oh, das sieht die aber schön aus hier. Da ist ein Strahlen vom Heiligen Geist in ihrem Gesicht drin. Ein Strahlen von der Gegenwart Gottes, die ist einfach da. Und das macht einen Unterschied aus. Die Hausaufgabe, die ihr das mal ausfüllen müsst, über die Grundlagen des Glaubens, Lektion 8, der Heilige Geist, sind hier so, ist nur eine Seite. Aber dazu ist es notwendig, wenn ihr die eine Seite ausfüllt, dass ihr das, was ich so grob durchgenommen habe, dass ihr das nochmal richtig durcharbeitet mit den Bibelstellen, die dabei stehen. Sonst werdet ihr da auf keinen grünen Zweig kommen. Wünsche ich euch, dass ihr so ganz persönliche Erfahrungen macht auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach dem Heiligen Geist. Dass ihr so sicher seid, das kann niemand anders gewesen sein. Er hat mich bewahrt. Ich habe euch nur erzählt, von als kleines Kind, gerade mit dem Gewitter oder so, wie ich so die Nähe Gottes ganz besonders erfahren habe, aber auch in Versuchungen, wie ich ganz besonders überwinden konnte und ihm mein ganzes Herz anvertrauen konnte. Und ich habe manchmal sogar erlebt, wenn ich so gebetet habe, meine ersten Erlebnisse mit dem Heiligen Geist waren, wenn Prüfungen in meinem Leben anstanden, Ich meine es nicht in der Schule, sondern ich meine es so in meinem Glaubensleben, so als Kind. Und ich das mit Gott gesprochen hatte, dann habe ich gespürt manchmal, wie etwas Finsteres mich verlassen hat, das mich vorher angegriffen oder Nöte, mir vorher Nöte bereitet hat. Manchmal waren das Sachen unwahrscheinlich, aber wir hatten so unser Haus hatte oben noch so kleine einzelne Zimmer und haben meine Eltern oft untervermietet, so und alle möglichen Leute. Und meine Mutti hatte denen immer blind vertraut. Und ich war diejenige, die immer raufgehen musste und musste denen das Mittagessen bringen. Damals, meine Mutti hat gekocht und ich. Und meine Mutti hat sich da nichts dabei gedacht. Aber da waren also Leute dabei, die haben Böses im Sinn gehabt, mich manchmal auch festgehalten und nicht fortgehen lassen wollen. Und ich habe die Bewahrung Gottes erlebt als Kind oder als Mädchen. Und das war sehr oft, das kann ich euch nicht so einzeln beschreiben, aber ich habe manchmal sogar, ich bin mal nachts aufgestanden und habe meine Tür abgeschlossen. Und nachher habe ich gespürt, wie notwendig das war. Das sind so dumme Sachen, aber Gott bewahrt Kinder. Und Gott bewahrt seine Kinder. Und hat mich wunderbar, wunderbar bewahrt. Dann hatte ich so eine Angewohnheit, ich wollte immer alles richtig machen, ja. Und ich wollte Gott wohlgefallen, Gott mehr wohlgefallen, was so in meiner eigenen Gedankenwelt, ja. Und da hatte ich so einen schönen Kaktus bei mir am Tisch stehen, mit vielen verschiedenen Kakteen drin. Und da habe ich gehört von einer Glaubensgemeinschaft, dass sie immer nachts um 12 Uhr alle aufstehen und Gott loben und preisen, dann gehen sie wieder ins Bett. Und da habe ich gedacht, na, das schaffe ich auch. Und als um 12 Uhr dann der Wecker geläutet hat, habe ich den Wecker ausgeschaltet und leider daneben gelangt, ja. Und konnte dann nicht mal mehr zur Arbeit gehen. So war das entzündet da, diese Hand. Aber da wusste ich auch, Gott will keine Pharisäer, die irgendwo anderen was nachmachen. Das will Gott nicht, dass ich jede Nacht um 12 Uhr aufstehe. Also wenn ich schon im Bett war, um da irgendwie Gott zu gefallen. So irgendwie dem Heiligen Geist ein bisschen nachzuhelfen. So, das will er auch nicht. Ich weiß, wenn ich immer so von diesem beseelt war, dem Heiligen Geist nachzuhelfen, hat mein Mann immer zu mir gesagt, später bist du wieder im Heiligen Geist, wie sagt man, Liebe Heiland spielen. Das bringt nichts, Liebe Heiland zu spielen. Man muss das tun, was man tun soll, was der Heilige Geist von einem erfordert, was wichtig ist. Und seine Stimme zu hören und nicht einfach so, wie soll ich sagen, beeindrucken. Der Herr lässt sich nicht beeindrucken durch irgendetwas, das lässt er nicht. Und deswegen sind es nur zwei Antworten, die da drauf stehen am Schluss. Was sind die beiden Wege zu einem siegreichen Christenleben? Glaube an die volle Erlösung und glaube an die Führung des Heiligen Geistes, dass er dich führt. Dann brauchst du gar keine Angst zu haben. Dann macht er das wohl und macht er das richtig. Ja.
Erst noch, als ich hingeschaut habe, habe ich gedacht, guck mal, das passt doch gar nicht zusammen. Wie behält man den Sieg über die Versuchung und Heiliger Geist? Aber genau das ist es. Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist und was kam? Er wurde versucht in der Wüste. 40 Tage, wo er da betete und fastete. Also der Heilige Geist ist die Kraft, die dir hilft, in der Versuchung siegreich und erfolgreich zu sein. Ich möchte zuerst einmal mit meinem Gabenstückchen noch weitermachen. Wie viele Gaben gibt es? Habt ihr das rausgeschrieben? Habt ihr die gefunden, wie viele Gaben es gibt? gezählt in Römer 12, in 1. Korinther 12 und Epheser 4, wie viele Gaben es gibt. Es ist so wichtig, dann nachher diese Gaben wollen wir angucken und ob ihr sie habt. Und dann schreibe, das war auch als Hausaufgabe, schreibe, was du sehr viel machst oder was dir sehr viel Freude macht, was dir überhaupt keine Freude macht oder mäßig Freude macht, ist es so wichtig, dass ihr das ankreuzt. Einfach diese Punkte ankreuzt und wir werden nachher zusammen addieren und das ergibt, wird ergeben und zeigen, wo deine Schwächen und Stärken sind. In welcher Seite, da gibt es einen Schlüssel nachher dazu, dann gebe ich euch erst am Schluss den Schlüssel zu diesen Ergebnissen. Dann gehen wir heute zu unseren Lektionen. In euren Anhang habe ich hier wieder Fragebögen ausgearbeitet. Und einfach nur mal angucken, ganz kurz zuerst einmal diese Fragen, also Gabentest oder Test zweiter Teil. Ich möchte stärker als bisher. Und das sind so ein paar Sachen, was du so möchtest, denkst, dass du solltest. Außerordentlich gern, furchtbar gern natürlich. Und dann sehr gern, gern, nicht besonders gern oder ungern. Nicht allen liegt alles. Zum Beispiel andere Christen dadurch unterstützen, dass sie ihre Dienste besser ausführen können oder was auch ist, liest diese Liste durch. Und dann habe ich unten schon Noten hingeschrieben, also von 0 oder von 4 bis 0, gerade umgekehrt, außerordentlich und so weiter. Und dann, du kannst auch ankreuzen, das, also ehrlich ankreuzen. Nachher werden wir bei diesem endgültigen Gabentest, wir werden dann zu zweit und dann werden wir durchgehen. Du fragst deinen Nachbar oder deine Nachbarin und so weiter und wir arbeiten dann diese Punkte noch gemeinsam durch, versuchen sie auf ehrliche Art und Weise zu beantworten. Oder dann, ich habe Erfahrung gemacht. Wo? In welchen Gebieten? Sehr häufig oder oft oder manchmal oder selten oder nie. Zum Beispiel Zungenauslegung oder hier, dass du einfach Zugang zu Menschen findest, anderen Kulturen oder indem du Pläne gemacht hast und diese Pläne verwirklichen konntest. Oder ich habe Erfahrung gemacht, dass ich als Alleinstehender zum Beispiel mich viel, viel besser Gott hingeben kann. Natürlich nicht für Verheiratete. Das ist also, die können dann gemeinsam machen. So, das sind so Fragen hier. Geh mal diese ehrlich durch, aufrichtig. Das ist mal zuerst mal für dich. Und dann, ich habe Erfahrung gemacht, dass durch mein Leben andere Menschen gestärkt worden sind oder motiviert worden sind. Auch vielleicht hast du es noch nie gemacht. Als ich das so durchgelesen habe, wenn man mir das damals am Anfang meines Christenlebens gegeben hätte, hätte ich gesagt, Menschenskind, das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Aber wenn ich so im Nachhinein, so nach 40 Jahren Dienst, ich muss auch manchmal heute sagen, manches liegt mir also auch heute noch nicht, verstehst du? Und manches musste ich tun, was mir absolut gar nicht gelegen ist. Also wir kommen da rein. Oder hier, ich habe Erfahrung gemacht, dass andere Menschen gebannt mir zuhörten, wenn ich musikalische Fähigkeiten einsetzte. Das kannst du also einfach testen, oder dass ich meine kreativen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Schreiben, Malen, Theater, das ist ja nur eins. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, zur Ehre Gottes einsetzen konnte oder gebrauchen konnte. Aber vielleicht kannst du das auch nicht nur das jetzt für das Geistliche in der Gemeinde, sondern auch schon überhaupt irgendwo mal im Leben, in der Schule. Irgendwo einsetzen und dann. Folgende Aussage trifft auf mich zu. Ich plane, also stark, sehr stark, stark, weniger stark, nur sehr schwach oder gar nicht. Ich plane meinen Tag und überlasse möglichst wenig dem Zufall. Also wenn es zutrifft, dann kreuze das immer das an, was zutrifft und was nicht zutrifft. Oder ich habe Freude daran, von der Lebensart anderer Kulturen. Ich sage das auch, warum diese. Vielleicht klingt das mal eine blöde Frage für dich, aber das zeigt, ob du eine Veranlagung hast, Missionar zu sein. Außendienst für Gott und so weiter, wenn dir andere Kulturen liegen. Wenn dir also absolut andere Kulturen nicht liegen, dann sagst du, also ich möchte nur bei den Deutschen bleiben, dann kannst du Nein ankreuzen oder gar nicht. Oder ich fühle mich persönlich angesprochen, wenn ich von finanziellen Bedürfnissen anderer erfahre, also dass du immer geben musst. Oder es bedrückt mich mehr als andere Christen, dass in vielen Gemeinden nur so wenig für Kranke gebetet wird. Oder so, und dann kannst du sehen, also auch unten habe ich schon die Noten hingeschrieben, die Punkte, die es dann gibt. Die folgende Aussage trifft auf mich zu, auch wieder Fortsetzung, stark oder weniger stark oder nur schwach oder gar nicht. Ich bete darum, dass Gott mir häufiger Botschaften für andere Christen gibt, als das bisher der Fall war. Ja, das, vielleicht, wenn du das nicht getan hast. Aber es sollte auch gleichzeitig anregen. Diese Punkte, diese Gaben sollten erweckt werden. Wir arbeiten ja an diesem Gabentest, aber dieser Gabentest ist nicht nur zur Vergnügung da, sondern einfach zu erwecken, was in mir steckt, was drin. Oder hier, Berichte von christlichen Märtyrern faszinieren mich. Es kommt irgendwo nachher weiter eine Frage, was mit Thema Leiden ist. Verstehst du, ob du bereit bist, für Christus zu leiden? Also wenn du liest, also von Märtyrern, die ersten Christen wollten alle Märtyrer sein. Das war so für sie eine Begeisterung, für Jesus zu leiden. Und wir müssen da früher oder später irgendwo auch mal so unten durchgehen. Und es kommt früher oder später auch zu uns vielleicht Verfolgung. Oder ich freue mich auch über unangemeldete Gäste. Auch dann, wenn meine Wohnung und mein Zimmer nicht gerade richtig aufgeräumt ist. Die dürfen kommen. Verstehst du, das ist ein Zeichen, du hast ein offenes Haus. Und so weiter. Oder eine andere Sache, ich merke es, wenn andere Menschen praktische Hilfe benötigen und ich bin bereit, sie ihnen zu geben. Weißt du, dass du so sensibel bist, plötzlich für Hilfe. Oder es fällt mir, und wenn es nicht der Fall ist, dann lass es bei null, auf der sehr schwer, auf dieser Seite. Aber es fällt mir, das Gespräch mit Menschen, die ich nicht kenne, innerhalb kurzer Zeit in tiefe Gespräche zu bringen. Also ich komme immer, kann bei Wetter anfangen, komme aber immer auf den lieben Gott zu sprechen. Oder es fällt mir leicht, sehr leicht, weder leicht noch schwer, ziemlich schwer oder gar nicht, technische Probleme, die normalerweise einen Handwerker erfordern würde, zu lösen, selbst zu lösen. Also dann bist du praktisch veranlagt, also du hast nicht zwei linke Hände. Oder hast zwei linke Hände. Aber es ist auch gar keine Schande, zwei linke Hände zu haben. Dafür gibt es andere Leute, die das können, was du nicht kannst. Und du musst eines wissen, ich habe Qualitäten, die der andere nicht hat. Und es geht darum, deine Qualität hier herauszufinden. Oder es fällt mir, auch wieder Fortsetzung von der ersten, von der anderen Seite noch, es fällt mir leicht oder sehr leicht oder weder leicht noch schwer. Das ist so immer so ein Zwischending, dass. Also da, wo es weder leicht noch schwer dir fällt, ist eine Sache, da hast du noch nicht an der Sache richtig gearbeitet. Es fällt mir leicht oder nicht leicht oder weder leicht, Aufgaben zu delegieren, an andere vorzuschicken, die anderen machen lassen oder Aufgaben wahrzunehmen, die von anderen weniger attraktiv angesehen werden. Oder es fällt mir leicht oder nicht leicht oder überhaupt nicht oder gar nicht, ein Musikinstrument zu lernen. Mein Bruder zum Beispiel. Wenn der eine Flöte in der Hand nahm, ein bisschen rumgeflötet und schon konnte spielen. Oder ein bisschen Gitarre geklimpert und so weiter. Manchen liegt das wirklich im Blut drin. Oder Saxophon. Also ich konnte meinen Bruder beneiden. Da konnte er jedes Instrument in der Hand nehmen und da konnte er spielen. Nur ein bisschen da rumgetastet, rumgehört und so weiter, das Gehör. So, nicht jedem ist das gegeben. Aber es fällt dir vielleicht leicht oder es fällt dir leicht oder nicht leicht und so weiter, dann diese Kommunikationsmittel einzusetzen. Und jetzt wird es ein bisschen ernst. Natürlich, wir werden nachher nächstes Mal wieder weitermachen. Es fällt mir, oder ich wäre dazu bereit, außerordentlich gern, gegebenenfalls, nur im Notfall, auf keinen Fall, an Schulungen teilzunehmen. Weißt du, du merkst, ich habe eine Qualität, eine Eigenschaft, die müssen weiter ausgebildet werden oder durchgearbeitet werden oder geschult werden. Oder ich wäre dazu bereit, auch mich dann einzulassen, wenn es ein Risiko mir bedeutet. Oder ich wäre bereit, bei Bedarf gutes Essen, komfortables Zuhause und tolle Kleidung darauf zu verzichten, um in Mission zu gehen. Du siehst also, wenn du sagst, nee, also ich möchte schon bequem leben und ich möchte warme Stube haben und ich möchte es und so weiter, dann kannst du einfach, das liegt mir nicht. Sei ehrlich und beantworte das. Okay, bevor wir zu Fragen kommen. Also schau dir das so mal an, übergeh das, du hast jetzt eine Zeit in der U-Bahn oder wo du auch immer sitzt, kannst es schön ankreuzen und durcharbeiten und einfach dich fragen in einer stillen Stunde, wie viel Zeit, also ich wäre bereit, viel Zeit, wenig Zeit, gar keine Zeit einzulegen für das und jenes. Oder ich wäre bereit, mehr in Sprachen zu beten oder ich wäre dazu bereit, die Leitung einer großen Zahl von Christen für Christen die Verantwortung zu übernehmen, so eine Gruppe zu leiten. Weißt du, das zeigt sich, du bist in der Lage, vielleicht jetzt noch nicht, aber du wärst in der Lage, einen Hauskreis zu leiten oder Gebetszelle zu leiten oder irgendetwas so in dieser Richtung, etwas zu tun, so aus dir herauszugehen. Das andere, was ich jetzt noch mit euch durchnehmen will, das wird nächstes Mal angehängt. Zuerst einmal in der ganzen Schulung, Glaubensgrundlagenkurs, ist die Frage, was wir sind, was wir wollen. Eigentlich steht im Internet drin, aber ich habe das rausgezogen heute. Zuerst einmal, wer wir sind und was wir sind und so weiter. Nur ein Gedanken für euch, das könnt ihr Randnotizen machen, aber nächstes Mal kriegt ihr das schwarz auf weiß. Wir sind als Gemeinde eine Freikirche, bibelorientierte Freikirche. Wir verstehen uns als ein Teil des weltweiten Wirkens Gottes, obwohl wir nirgends uns angeschlossen haben als solches, aber wir verstehen uns im Raum der charismatisch-pfingstlichen Bewegung und wir arbeiten nach Möglichkeit als Christen und Gläubigen mit allen möglichen international bibelgläubigen Christen überkonfessionell zusammen. Und wir sind ganz bewusst freikirchlich, weil wir glauben, dass wir eine persönliche Glaubensentscheidung für Christus treffen müssen, dass wir jedem Einzelnen die Freiheit geben müssen, sich zu entfalten. Deshalb sind wir ganz bewusst eine Freikirche. Unser Glaubensbekenntnis, was wir hier haben, wir glauben also an die Trinität, haben wir heute jetzt den Heiligen Geist gehabt. Dann zu ein paar allgemeinen Fragen, bevor wir in die Fragestunde reingehen, zum Ablauf des Gottesdienstes. Wir haben hier einige Fragen und ich denke, das ist auch gut, dass wir so in diesem Grundlagenkurs das Behandeln, das haben wir mal, als Billy Smith hier war, für die Neubekehrten rausgegeben. Wie sieht unser Gottesdienst so richtig aus? Bei uns ist dieser zentrale Punkt unseres Gottesdienstes immer die Predigt. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Also ist nicht irgendetwas anders, geschieht vorher und kann nachher Gesang und Lobpreis und so weiter geschehen, aber das Wichtigste ist die Predigt. Also wir legen eine Betonung auf die Predigt. Der Gottesdienst wird bei uns durch musikalische oder gesangliche Beiträge ergänzt, erweitert. Was ich mir wünsche, noch viel mehr Gedichte, Beiträge, aber das ist auch schon ein Stück weit drin und so weiter und auch Tanz. Es ist also Bereicherung so auf verschiedenen Gebieten, dass es also nicht nur eintönig, der Gottesdienst ist nicht nur eintönig, der Gottesdienst muss gefeiert werden und das möchten wir. Zu den Gottesdiensten kommen Zeugnisse dazu, Glaubenserfahrungen und die gehören dazu. Auch der Dienst der geistlichen Gaben nach 1. Korinther Kapitel 14, wie Weissagung, Wort der Ermutigung, Zungenrede und Auslegung. Also es könnte durchaus passieren, dass auf der Seite jemand eine Zungensprache bringt, die Wirkung des Heiligen Geistes, redet in Zungen und auf der Seite übersetzt jemand. Und es ist ganz toll, finde ich. Also wenn diese Vielfalt da ist, dass also der eine in Sprachen redet. In Kiel ist es mir mal passiert in der Zeltmission. Wir haben uns extra vorgenommen, Gemeinde, Zungensprache gehört eigentlich in den Gottesdienst, nicht auf dem Marktplatz im Zelt, Missionszelt. Und was passierte? Mitten im Missionszelt, ganz hinten ein 17-jähriger, 18-jähriger Junge fängt an, in Zungen zu reden. Vielleicht 3 Minuten, nicht länger. Und er ist still. Und ich bete, Herr, gib Auslegung. Ich stehe vorne, Herr, bring jetzt die Auslegung. Ich könnte natürlich die Auslegung bringen, wenn ich wollte. Aber ich habe gesagt, warum muss der Prediger das machen? Die Gemeinde, der Leib Jesu muss funktionieren. Und dann bringt eine Schwester auf der Seite, eine Kinderstundentante, bringt eine Auslegung. Ganz simpel, so spricht der Herr und so weiter. Sagt eigentlich so einige Bibelstellen aneinandergereiht. Aber was passiert? Zungensprache ist für die Ungläubigen. Nicht für die Gläubigen, steht in der Bibel. Was passiert? Ich stehe an der Tür, verabschiede mich bei den Leuten und dann kommt ein Herr mit einer Hornbrille auf mich zu und sagt, ihr seid sauber, hier werden Leute verarscht. Der Bengel da drüben, da sagt der Mann, und da stehen schon ein paar Leute um ihn rum, weil er so schimpft. Aber der Bengel da vorne, der hat in Latein geredet. Ich bin Professor hier an der Universität für Latein und hat zwar sauberes Latein geredet und die alte Frau da vorne hat übersetzt und zwar wortwörtlich. Das hätte ich auch machen können. Und dann kam der Junge, Entschuldigung, mir ist irgendwas, ich bin zum ersten Mal in so einem Gottesdienst, aber ich bin explodiert und etwas ist über mich gekommen, der Heilige Geist ist über den gekommen. Und er hat in Sprachen geredet, mehr nicht. Verstehst du? Und er wusste, und das war normalerweise fast ein Hilfsschüler, also dass er Lateinisch und perfekt Lateinisch, da konnte überhaupt nichts. Aber das ist der Heilige Geist. Und dann war noch ein Schüler dabei von dem Professor, der sagte, ist das wirklich wahr? Dann sagte ich, werde doch in meinen Ohren noch trauen, was hier gespielt wird. Und dann sagte, wie kriege ich auch diese Gabe? Und er sagte, beten und fasten. Und einen ähnlichen Fall habe ich erlebt, und das ist Zungensprache. Das ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Es gibt ein Zeichen der Anbetung der Zungensprache und auch ein Zeichen für Ungläubige. Wir hatten einen alten Bruder in Stuttgart, auch wiederum gesagt, wir reden nicht, der Geist ist den Propheten untertan. Also das ist ganz arg wichtig, dass du das weißt. Also die Geistesgaben sind den Propheten untertan. Wenn ich nicht weissagen will, werde ich nicht weissagen. Und wenn ich nicht prophezeien will, werde ich nicht prophezeien. Und wenn ich prophezeien will, wenn du den prophetischen Geist hast, wirst du prophezeien können, und weil der Geist wirkt durch die Propheten. Okay, wir haben gesagt, wir werden nicht ins Sprachen beten, wenn wir Evangelisationsgottesdienst haben. Das können wir in unserer Gebetsstunde machen und wo auch immer. Was macht unser lieber Bruder Otto? Streckt die Hände auf und fängt an, ganz laut in Sprachen zu beten. Betet vielleicht 2-3 Minuten, plötzlich rennt eine griechische Frau, korpulente Frau, nach vorne, wirft sich auf den Boden und heult. Der Mann steht daneben und will sie aufrichten. Dieser Bruder, der nie aus Schwabenland rausgekommen ist, der hat in perfekt Griechisch gesagt, was in ihrem Leben los ist, warum sie da ist, und sie soll nach vorne gehen und Gott will ihr begegnen. Und dann kommt, und dann, als der Gottesdienst fertig ist, will sie mit dem reden, sagt der Weib, schwätzt mit mir Deutsch, also ich verstehe kein Wapp da in deiner Sprache. Und die war griechisch, und also eine Griechin, und hat in Neugriechisch ihr alles gesagt, und die Leute sind getauft worden, die kamen in der Gemeinde durch diese Prophetie. Also, Zungensprache ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Deshalb, wir sollten offen sein, viel offener, und ich möchte euch ermutigen dazu. Manchmal singen wir in Sprachen. Unser Gottesdienst sollte fröhlich sein, und deshalb, wir haben auch keine Hemmungen, mit in Händen mitzuklatschen oder fröhlich zu sein. Also ich will nur Gottesdienstform sagen. Also das passiert. Oft stehen wir beim Beten, wir können auch genauso sitzen bleiben, aber ich denke, wenn ich mit Gott rede, ist Referenz, Ehre zu Gott, aber wir können auch knien, aber das ist okay. Unsere Gottesdienste werden aufgezeichnet, das sagen wir auch, und wir halten beim Singen oft die Hände hoch. Vielleicht dieses Betteln, diese Art von Hände, das kommt aus der Esoterik. Diese Form möchten wir nicht nach Möglichkeit. Weißt du, du kannst schon zum Herrn bitten und sagen, Herr, ich bin der. Aber weißt du, beim Gottesdienst zu sitzen, wie bei Bruno Gröning-Leuten oder wo auch immer, da sitzen sie und wollen was empfangen. Nein, wir betteln nicht von Leuten, wir betteln, wenn wir was wollen, von Gott. Also da, kleine Korrektur nur nebenbei. Manchmal beten wir alle gemeinsam, das heißt auf einmal, es gibt also das Chorgebet. Das kennen viele Leute nicht, die denken schön nacheinander, damit man hören kann, wie hat er gebetet, das Chorgebet ist, wo alle auf, wie in der Judenschule. Das heißt alle durcheinander. Du betest einzeln, Gott hört dich, und stell mal vor, hier, jeder Pfarrer, in Berlin haben wir 280 evangelische Kirchen, nur als Beispiel. Jeder Pfarrer betet nur ein Gebet, und Gott hört sonntagmorgens um 10 Uhr 280 Leute aus Berlin, und das nur Deutsch, nur in Berlin, dann kommt Deutschland noch dazu. Wenn Gott das kann, kann er genauso, wenn alle auf einmal beten. Und es ist auf einmal, dieses Chorgebet hat einige Vorteile. Das stillt mit dem Herrgott nicht so viel Zeit. Verstehst du, bis wir alle durchgebetet haben, ist schon der Gottesdienst gelaufen. Deshalb, und in der Bibel heißt es, und sie erhoben einmütig ihre Stimme. Das heißt also, alle mit einmal, das waren Juden. So, sie erhoben alle auf einmal, sie haben mit Gott alle auf einmal geredet. Eine Form des Gebets muss aber nicht sein, kann aber sein, es ist erleichternd. Also in pfingstlichen Kreisen weltweit, wenn du in internationale Gemeinden irgendwo draußen bist, in der Welt, nicht bei den Deutschen. Deutsche sind immer ein bisschen verschraubt und verbohrt und ein bisschen komisch, aber das sind sie. Aber weltweit, du wirst, wenn du irgendwo in der Welt bist, irgendwo in Afrika oder Asien oder Russland, also ich habe in Russland miterlebt, in den Untergrundgemeinden, die beten und beten vielleicht 5 Minuten und haben alle gebetet, aber wie? Die haben alle mit Hingabe gebetet und weißt du, du wirst in der Welt draußen ganz was anderes erleben, als was du in Deutschland erlebst. Also Deutschland, die müssen da ein bisschen was noch lernen. Weißt du, wenn die Not ist, dann wartest du nicht, bis du an der Reihe kommst zum Beten. Dann rufst du dem Herrn und du kannst dein Herz ausschütten und du betest nicht zu Menschen. Und wir müssen also eigentlich auch aufhören, zu Menschen zu beten. Ach, der hat so schön gebetet, guck mal, so schön poetisch geformt in 4 Zeiler und so weiter. Nein, Gott hört Gebet. So, bei uns ist noch etwas, was vielleicht haben wir heute Morgen auch schon miterlebt. Wenn jemand etwas zu sagen hat und so weiter, dann sollte er nach vorne kommen, nach Möglichkeit mit Mikrofon, damit auch der da hinten hört und nicht alle haben eine laute Stimme, so damit auch der verstehen kann und Amen sagen kann. In der Bibel heißt es, wir sollen klar und deutlich reden und wir sollen auch verstehen und wir sollen dazu Amen sagen, einverstanden sein oder okay, es ist in Ordnung, das kann ich annehmen. Also Und hier, wenn jemand ein Gesicht oder Offenbarung hat oder ein Wort hat, in unserer Gemeinde ist es hier so, kommt man nach vorne und, weißt du, ich möchte nicht, dass Hinz und Kunz und Müller und Meier weissagt. Verstehst du? Weißt du, da kommen Leute, die hast du nie gesehen, die kommen von weit her angereist, solche Propheten. Weißt du, ich möchte meine Leute, denn die leben damit, verstehst du? Und ich habe mal einen Fall erlebt, dann kommt jemand und dann versucht er, ich habe was gegen euch und so weiter, redet dann Dinge, die also auf uns gar nicht zutreffen. So fremde Geister, so Kuckucksvögel, verstehst du? Das wollen wir nicht haben. So, ich möchte die Leute kennen und unsere Leute, wir kennen uns einander und wir werden keinen Blödsinn erzählen. Und deshalb, wir müssen also aufpassen, also, das ist ein Schutz nach außen. Dass wir also nicht jeden hier weissagen lassen und so. In der Bibel muss man die Leute kennen. Wir sind Leib Jesu. Und wir müssen uns einander kennen. Und dann gilt, weil wir über den Heiligen Geist sprechen. Dann, wir machen Altarruf. Warum? Weiß ich auch nicht. Also, du kannst genauso Gott auf deinem Platz erleben, muss nicht unbedingt nach vorne kommen. Aber wir tun das, wir geben deine Möglichkeit. Und wir möchten also nicht gesetzlich sein, immer nur vorne wird Gott erlebt. Du kannst an deinem Platz Gott genauso erleben, wie hier vorne am Altar. Und eigentlich kannst du an deinem Platz hinknien und kannst sagen, Gott, ich will dir begegnen. Oft knien wir beim Beten, das ist sich demütigen bei Gott. Wir salben Menschen und segnen die Menschen, wenn es nötig ist. Krankensalbung ist fast wie selbstverständlich für uns. Fürbitte für Kranke und Nöte findet immer im Gottesdienst irgendwo statt. Und wenn es nicht stattfindet, wir können sogar zwischen Tür und Angel beten. Auch das Gebet ist rechtskräftig und gültig für Gott. Rufe mich an in der Not und ich will retten. Wir feiern einmal im Monat Abendmahl, beten das Vaterunser, ohne dass wir großkirchlich sind. Wir bringen gewöhnlich Zehnten, Opfer und Gaben in unsere Gemeinde und wir bringen das bewusst nach vorne. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem nach vorne bringen. Wir holen niemand was ab und stehlen niemand was weg und niemand muss gezwungen fühlen. Und wir sind nicht Menschen, wo man etwas tun muss, sondern wir möchten freiwillig tun. Dann, was wir tun bei Opfer und Zehnten und Gaben, wir haben solche Tütchen und da kannst du raufschreiben, für was das ist, Mission, wenn du Spendenbescheinigung haben möchtest, grundsätzlich musst du deinen Namen draufschreiben. Das wird alles sauber verbucht und dann am Jahresschluss gibt es eine Spendenbescheinigung, auch jetzt dieses. Wann hat der Cornelius gesagt, glaube ich, am 25. nächsten Sonntag bringt er die Spendenbescheinigung mit. So, wir geben, wer eine Spendenbescheinigung haben will, viele wollen es nicht, denn die sagen, also ich habe es Gott gegeben, aber du kannst manches wieder absetzen von deiner Steuer, wenn du willst. Also, und es muss aber grundsätzlich gezeichnet sein mit Namen. Also, dass du mit deinem Namen das gibst. Wir wollen Ordnung haben. So, wir nehmen in unseren Gottesdiensten sonntagmorgens zweimal Opfer. Warum? Die zweite Meile, das andere ist immer für Mission, was wir unterstützen, diese Arbeit. Jeder, das haben wir manchmal vernachlässigt, lese ich jetzt hier bei mir, jeder Erstbesucher dürfte, wer zum ersten Mal in den Gottesdienst kommt, und wenn du merkst, jemand Fremdes ist da, sag, hör mal, du kannst eine kostenlose CD bekommen von diesem Gottesdienst. Kostenlos. Wir möchten den Menschen dienen und erinnert die Leute und dann kann man einfach ausfüllen und er kriegt es zugeschickt, kostenlos. Wir versuchen alle nach Möglichkeit alle 14 Tage gemeinsam Mittagessen, einfach Gemeinschaft zu haben. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch ein bisschen zusammenwachsen und zusammen sind. In unserem Gottesdienst spielen Segnungen aller Art immer eine große Rolle für Kranke oder wenn jemand in der Arbeitsstelle ist. Man muss um Segen bitten. Also das ist, also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt ins Krankenhaus gehst, dass du sagst, also bitte betet für mich, also ich habe die Woche eine schwere Operation, liegt mir an. Also da muss man sich melden und dann sagen und wie auch immer. Am Ausgang ist ein Büchertisch. Wir versuchen, gute Literatur zu geben und weiterzugeben, also nicht, also Bücher, die auch mit gutem Gewissen weiterempfohlen werden können. Also wir verkaufen nicht Bücher von irgendjemand und irgendetwas, wo wir mit der Lehre nicht ganz einverstanden wären. Und passiert trotzdem manchmal, dass du nicht aufpasst, dass irgendwie so ein Vogel da dort gewesen ist. In unseren Diensten, in unseren Gottesdiensten begrüßen wir die Gäste. Und dann möchte ich vielleicht noch ganz kleine Sachen sagen. Es ist begrüßen ist schön, verstehst du? Und dass man aufeinander zugeht. Manche Leute sind reserviert. Und manche Leute wollen still sein. Die sind in der Kirche und haben Hemmungen, aufeinander zuzugehen. Die muss man lassen. Und wir müssen auch vielleicht ein bisschen auch da vorsichtig sein mit Bruder und Schwester. Also, wir sind Brüder und Schwestern. Wir reden uns auch einander als Brüder und Schwestern an. Aber manche möchten so per se sein, noch bis sie warm geworden sind, bis sie kennen einen und bis sie einen verstehen. Und wir möchten auch so Rücksicht auf die anderen nehmen. Und nicht alle möchten gleich in den Arm genommen werden und dergleichen. Jeder ist ein bisschen anders. Und wir sollten die Andersart der Leute respektieren. Und wir sollen auch die Andersart im Gottesdienst respektieren. Die anderen sind still. Die einen schließen die Augen zu, die anderen schließen die Augen nicht zu. Weißt du, das macht gar nichts aus. Das Äußere macht nicht viel aus. Deshalb das Innere ist das Ausschlaggebende. So, das ist jetzt so zum Gottesdienst, aber das werde ich nochmals ein bisschen überarbeiten. Das habe ich nur aus dem Internet rausgenommen, damit so ihr wisst, wie bei uns so die Gottesdienste ablaufen. Und wir haben eine gewisse Ordnung, dass das, wir sollten nicht nach Möglichkeit an diese Ordnung halten. Jeder hat so bestimmte Zuständigkeiten als Mitarbeiter. Wer, wo steht, und wenn jemand einen Dienst in der Gemeinde hat, der hat genug Verantwortung und deshalb lass ihn arbeiten. Und deshalb auch die Gaben. Wenn du mal an diese Reihe kommst und du deine Aufgabe erfüllst, bist auch froh, dass so wenig wie möglich kritisiert wird. Weißt du, ermutigende Kritik, ja, aber destruktive Kritik, ich lehne grundsätzlich destruktive Kritik ab, aber ermutigende Kritik, das könnte man noch besser machen, das könnte man noch schöner machen, das könnte man noch und so weiter. Das ist gerne angebracht und es wird keiner Nein sagen. Und wenn große, gute Vorschläge sind, dürfen wir machen. Okay, jemand eine Frage noch zu dem, zum Ganzen jetzt Heiliger Geist, Gabentest und dergleichen, dann, wenn du eine Frage hast, irgendjemand da? Ja. Gut, jetzt brauche ich, Doris, du solltest dann mir helfen mit dem Mikrofon zu diesen Leuten, immer wo sie sich gestreckt haben, nacheinander hingehen und dann, dass wir auch aufzeichnen. Da hinten war die Schwester und so die Frage. So gut ich das kann. Nee, sie war zuerst, glaube ich, Doris, die vor dir. Ist egal jetzt. Und dann.
Ja, also ich.
Halte das Mikrofon, halt du das
Ja.
Mikrofon.
So, ja.
Nee, sie, da hält sie das einfach direkt vor den Mund, so gerade. Ja.
Ja, also ich habe noch eine Frage zum Heiligen Geist.
Ja,
Und
ein
zwar,
bisschen näher ran, das Mikrofon.
oder ich kann nicht mal selber, ich mache
Ja.
mal selber. So, ja.
Ja.
So. Und zwar sind das drei Personen,
Ja.
ja? Vater, Sohn und Heiliger
Gut.
Geist. Und das heißt doch dann auch Gott im Heiligen Geist und Jesus im Heiligen Geist. Und jetzt habe ich aber eben, und der Heilige Geist ist eine Person.
Ja.
Und da habe ich immer irgendwie Probleme. Also jetzt, weil er eine Person ist, es reicht doch, wenn ich jetzt zu Jesus bete im Heiligen Geist.
Ja.
Und es gibt ja also auch Leute,
Gut.
die zum Heiligen Geist nur beten.
Ja.
Und das soll man ja nicht.
Gut.
Aber
Ja,
wieso
okay.
ist jetzt, ja, ich muss das,
Ja, ich habe es
ist jetzt
verstanden, deine
irgendwie
Frage.
trotzdem,
Ja.
warum? Wenn ich bete, kann ich doch zu Jesus gehen. Und
Ja,
warum nicht
gut.
der
Ich habe deine Frage
Heilige
verstanden. Ich
Geist
gebe die
nicht?
Antwort. Gibst du das Mikrofon
Ja.
zurück? Okay. Wir beten. Also wie bete ich richtig? Diese Frage. Zuerst mal. Es sind drei Personen. Also zwei Fragen sind hier drin. Wie bete ich? Also wir beten zu Gott Vater im Namen Jesu durch den Heiligen Geist. Das ist diese biblische Vorlage. Also wir beten zu Gott Vater. Das ist unser Schöpfer. Im Namen Jesu. Durch den Heiligen Geist. Das ist okay. Jetzt gibt es die Frage, was du stellst. Also manche Leute beten zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eigentlich immer bei uns. Der bleibt bei euch ewiglich. Die dritte Person, Gottheit. Diese Sache, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist ein Mysterium. Verstehst du nicht? Verstehe ich nicht? Versteht niemand. Und Thomas von Aquin, als er seine Doktorarbeit und auch seine Arbeit über den Heiligen Geist geschrieben hat, war er fertig, bringt es dem Papst und weint es Gott das, fällt er in Ekstase, in Ohnmacht und dann sagt er, alles ist Stroh. Das Ganze, die ganze, und er beschreibt die Trinität, die Dreieinigkeit. So, alles ist Stroh. Das ist ein Geheimnis. Gott ist ein Geheimnis. Wenn du Gott fassen könntest, werdest du Gott gleich. Und das ist es nicht der Fall. Die Frage ist, Gott hat sich offenbart in drei Personen. Gott hat sich offenbart als Schöpfer, Gott Vater. Gott hat sich offenbart in der Person Jesus als Erlöser. Das ist seine Funktion. Jesus hat eigentlich keine andere Funktion als Erlösung. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Erlöser. Er hat uns erlöst von Teufel, er kam, um die Werke Satans zu zerstören. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns hier zubereitet, der uns Jesus verklärt, der uns den Vater verklärt, ist der Heilige Geist. Also eigentlich, mit dem wir dauernd zu tun haben, ist der Heilige Geist. Der ist also hier auf dieser Erde gesandt und die Gabe Gottes. Also Gott Vater ist der Schöpfer,
Gott Jesus oder der Sohn ist der Erlöser und Gott Heiliger Geist ist der Vollender, der das alles, was Gott angefangen hat bei der Schöpfung, durch Jesus bei uns vollendet. Also das ist dieses Werk. Jemand hat einmal ausgelegt, und es gefällt mir vielleicht viel besser, wie vieles andere mehr, obwohl es auch nicht absolut ist, es gibt nichts Absolutes. Gott hat drei Masken. Die Maske Vater, der Schöpfer. Dann erschien er in Jesus als der Erlöser. Und er ist jetzt bei uns in der Maske Heiliger Geist. Also das leuchtet mir so ein. Also es ist sehr, sehr, sehr praktisch. Also es ist derselbe Gott, derselbe ewige Gott. Wenn du zum Heiligen Geist betest, betest du genauso zu Jesus und betest du genauso zum Vater. Wenn du zu Jesus betest, betest du unwillkürlich und automatisch zum Heiligen Geist und zum Vater. Und wenn du zu Gott allein betest, nur zu Gott, betest du unwillkürlich zu Jesus und dem Heiligen Geist. Also das ist eigentlich gehofft wie gesprungen. Also das ist okay, jetzt geht's da hinten weiter und dann kommt's hier.
Das ist eine organisatorische Frage zu den Punkten 4, 3.
Laut, ich hör nichts.
Eine organisatorische Frage hier, diese Bewertung 4, 3, 2, 1, 0, gilt es auch für den vorigen Test?
Vorhergehenden Test gilt es auch. Ah, also ja. Da habe ich nur vergessen, diese Noten dazu zu schreiben aus Platzgründen. Ah,
alles klar, danke.
Ja, gut, jetzt kommt hier eine Frage.
Nein, das ist jetzt nur wegen der Dreieinigkeit. Steht nicht im 1. Johannes auch, am Anfang war das Wort. Mhm. Ist damit nicht auch Jesus gemeint?
Auch.
Also nicht nur als Erlöser, sondern auch als das lebendige Wort. Ja,
er ist der Erlöser. Eigentlich, du musst die Geschichte verstehen, was passiert ist. Luzifer fiel und es ist ein Vakuum im Himmel entstanden. Verstehst du? Und dann hat sich Jesus entschieden, Vater, ich gehe auf diese Erde. Eigentlich alles, was geschaffen ist, ist alles durch Jesus geschaffen, mitgeschaffen. Deshalb sagte ich, und es geschah. Und dieses Wort, das praktisch, aber es ist also diese Erlösung, dass die Welt wieder erlöst wird von der Macht und Gewalt Satans. Also die Welt fiel im Bereich Satans, in die Finsternis. Und Jesus ist der Erlöser uns von der Gewalt Satans. Nicht nur die Dämonen, die in der Welt herumschwirren, sondern alles, was schon vorher passiert ist. Der Stolz Luzifers, wo er sich erhoben sich hat über Gott. Da beginnt die Erlösung. Erlösung beginnt also in der Ewigkeit irgendwo, nicht erst hier. Aber Jesus ist also das Wort. Das ist also eigentlich die Bibel. Es werde Licht. Das ist also hier dieses Wort, dieses Rema, das geschehen ist. Okay? Das ist also, die Trinität ist so ein Geheimnisvoll. Dass also, wenn schon Thomas von Aquin sagt, alles ist Stroh, dann ist alles okay. Lauter, ich höre es nicht.
Mir wurde mal gesagt, man soll nicht zum Heiligen Geist beten.
Ja gut, aber ich sagte es dir, ich kann es machen. Ich kann es mir leisten. Nein, weißt du, wir müssen aufpassen, was der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde, seine Gottheit. Weißt du, Ananias hat gesündigt und Sapphira. Und dann heißt es, und Ananias, warum habt ihr euch vorgenommen, Gott zu lügen? Verstehst du? Der Heilige Geist ist Gott. Und ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Tröster senden, der ist sogar besser wie ich. Also der Heilige Geist ist sogar besser wie Jesus, sagt er selber. Und er wird bei euch bleiben ewiglich. Also ich kann, wenn ich zu Jesus beten kann, kann ich zu dem, der noch besser ist wie Jesus, erst recht beten. Und ich denke, wir sollten keine Angst und keine Hemmung haben, den Heiligen Geist zu bitten. Das ist auch die schlimmste Sünde. Aber die schlimmste Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist die Sünde wie den Heiligen Geist. Wenn ich gegen Gott sündige, habe ich Jesus als Fürsprecher. Wenn ich gegen Jesus sündige und mich versündige, Jesus lästere zum Beispiel, dann ist der Heilige Geist, der mich noch diese Sünde überführt und sagt, Johannes, pass auf, was du da gesagt hast. Aber wenn ich gegen den Heiligen Geist sündige, wer soll mich dann zurechtbringen und mich korrigieren? Also praktisch, da ist die letzte Sicherung, die durchgebrannt ist und da kann es nicht mehr repariert werden. Deshalb, alle Sünden werden vergeben, aber die Sünden wieder den Heiligen Geist. Und zwar Lästerung wieder den Heiligen Geist. Das heißt also, wenn du den Heiligen Geist lästern kannst, kannst du auch den Heiligen Geist sagen, komm, Heiliger Geist. Also wir haben in der Bibel also immer wieder diese Anrede, komm, Heiliger Geist, Tröster und so weiter. Dann, ich muss ja den Arzt rufen. Ich muss den Tröster rufen. Ich muss den Beistand rufen. Also deshalb, wie kann ich den rufen, wenn ich den nicht anrufe und bitte? Der ist in uns. Der Vater ist in dir. In dir ist die Seele, der Leib und der Geist. In dir ist die Trinität drin. Okay, noch irgendeine Frage?
Ja.
Ja.
Also, ist vielleicht jetzt eine komische Frage, aber manchmal passiert es hier im Gottesdienst, dass Leute kommen, also du sagst ja, man kann sich selbst beherrschen, man wird nicht gezwungen von Gott jetzt auszurasten, nur weil der Heilige Geist jetzt irgendwas sagt. Du weißt, was ich meine. Aber wenn du dann, oder wenn ich dann merke, das, was da passiert, ist nicht von Gott und die Person sagt, ja, ja, das ist aber der Heilige Geist, komme ich nicht mit zurecht. Wie kann ich dann reagieren oder was kann ich dann machen, damit ich da nicht so...
Gut, also, okay. Was ist vom Heiligen Geist und was ist nicht vom Heiligen Geist? Vom Heiligen Geist ist das, was von Gott kommt, was in der Bibel geschrieben steht. Steht das, was gemacht wird, im Wort Gottes? Deckt sich das mit dem Wort Gottes? Wenn sich das nicht mit dem Wort Gottes deckt, ist es fleischlich, menschlich, seelisch. Und das deckt sich nicht mit dem Wort Gottes.
Aber Johannes, wenn man jetzt der Person...
Na, warte, ich bin noch nicht fertig mit meinem Kommentar. Und das ist fleischlich. Was ist vom Heiligen Geist? Ich kann nicht beurteilen, und ich möchte vorsichtig sein, ich kann bei einer anderen Person nicht beurteilen, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott. Ich kann nach einer Weile, also kann ich merken, also wenn ich längere Zeit beobachte eine Person, kann ich merken, stimmt ihr Leben demnach? Lebt sie das auch, was sie sagt? Verstehst? Und guck mal, auch Paulus hat zum Beispiel erlaubt, dass er eine ganze Weile dieses Mädchen mit dem Wahrsagergeist da geweissagt hat und getan hat. Aber dann irgendwo ist es ihm auf die Nerven gegangen, hat ihn gestört und hat gesagt, Satan raus mit dir. Und so. Dann ist eine andere Frage, also ein Mensch, der mit Gott wandelt und mit Gott lebt, wird sich korrigieren lassen, wenn es seelisch ist und wenn es von mehreren Seiten gesagt wird. Eigentlich weiß nur die Person selbst, wenn sie von mehreren Seiten angesprochen worden ist. Wenn du jetzt ansprichst, bist nur du. Ist nur dein Eindruck und nur dein Glaube. Aber wenn jetzt die Person anspricht und die Person, also eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen und dann natürlich auch von der Bibel her, die Liebe lässt sich sagen. Und wenn einfach sagen, nein, das ist geistlich, das ist der Heilige Geist, da ist keine Liebe da und das ist also schon nicht göttlich. Nicht göttlich. Und dann muss die Person natürlich selber verantworten, wenn die dann weitermacht in diesem Fleisch oder in diesem sturen Bockigkeit oder so. Verstehst du, das ist, und dann ist es die Frage, ist es Sünde? Sündigt jemand und so weiter und sündigt nicht? Also es gibt bestimmte Arten. Also ich habe schon die tollsten Fälle erlebt. Weißt du, das schon allein mit Zungensprache. Nicht alle Zungensprachen und Zungenreden sind vom Heiligen Geist. Ich habe mal zum ersten Mal in der Gemeinde Gottes ein älterer Bruder, da war, weißt du, da zitterten die Leute und bebten und hüpften und vibrierten und weiß ich sonst noch was die alles gemacht haben. Und plötzlich sagt der Bruder, während er ist, also nur ein Beispiel, sagt er, hör auf, deine Zungensprache ist nicht von Gott. Mittendrin im Gottesdienst und so weiter, das, was jetzt passiert, ist nicht vom Heiligen Geist. Und diese Person war geschockt und natürlich saßen die Pfingstler da, oh, er dämpft den Heiligen Geist. Weißt du, der Geist ist den Propheten untertan. Wenn ich predige und jemand anfängt dazwischen zu babbeln, deine Sprachen und so weiter, ich habe die Salbung in dem Augenblick. Und wenn ich fertig bin, nach der biblischen Reihenfolge, heißt es dann, wenn ich fertig bin, dann kannst du das weissagen. Verstehst du? Oder dann reden und in Zungen reden und so weiter. Gott ist ein Gott der Ordnung und kein Chaot. Aber vielfach haben die Pfingstler nicht verstanden die Wirkung des Heiligen Geistes. Und da sind sie zu Chaoten geworden. Und dann sagt der Bruder, und ich rede mit dir nach, bleibst am Schluss zurück, wir sprechen miteinander. Und dann hat er diese Person ins Gebet genommen, weiß ich noch wie heute, und hat gesagt, und du alter Teufel, das ist nicht der Heilige Geist, wer in dir drin steckt. Und die Person ließ sich sagen, verstehst du, sie war zuerst mal geschockt, und es war ein Bruder, der ja, sehr reif in Christus war und sehr viel mit Gott erlebt hatte und so weiter. Und die Dämonen sind ausgefahren, und dann sagt die Schwester, endlich bin ich frei. Endlich hat jemand den Mut gehabt, mir das zu sagen und so weiter. Weißt du, wir brauchen auch manchmal Mut und manchmal geht es nicht von heute auf morgen.
Es ist halt so, dass manchmal Leute sehr selten in Gottesdienst kommen, weiß ich, alle 6 Wochen oder 8 Wochen und sich dann aber hier aufführen. Als
und die haben hier gar keinen Platz. Das gilt.
Und dann denk ich immer, naja, sag mal lieber nichts, weil... Nein. Die kommen so selten und gehören ja gar nicht hierhin, ja. Irgendwie.
Mein Bruder, eine ganz tolle, ja, mein leiblichen Bruder, der war bei mir in Heilbronn in der Gemeinde, der war so patent, weißt du, der war auf der Bibelschule, und wenn da irgendwas war, gerade solche Sachen passieren seelischer Art. Und weißt, wir waren eine Pfingstgemeinde, und da geht manchmal bei den Pfingstern geht's manchmal ein bisschen der Gaul durch. Und so. Dann ist er gekommen, Bruder, beruhige dich, der Heiland ist gut. Auf die Schulter geklopft, beruhige dich, oder, und so weiter. Weißt du, Und das hat wunderbar gewirkt. Weil wir, und das ist ein Dienst der Seelsorge. Leute, deshalb machen wir Gabentest. Für was machen wir? Machen wir nur Gabentest, dass du dich profilieren kannst und so ein Etikett tragen kannst, Seelsorge? Weißt du, dann fangen diese Dienste an. Und in einer geistlichen Gemeinde passiert es, dass dann, dass jemand mal hingeht, verstehst du, ohne einen großen Aufdenken und so weiter, und sagt, dein Puls ist zu hoch. Verstehst du das? Und einfach so mal ganz natürlich menschlich die Probleme löst. Weißt du, und deshalb sind, aber da muss man reif sein, da muss man Selbstvertrauen haben, da muss man mündig sein, da muss man wissen, Gott hat mich hier reingestellt, das ist mein Platz und ich bin Licht und Salz. Ja, genau, aber das ist genau. Und weißt du, woran das fehlt? Ein Selbstvertrauen, was man steht und das weiß, ich habe von Gott die Autorität. Weißt du, wenn man keine Autorität hat, macht man nur Schaden. Also wenn jetzt jemand herkommt und sagt, bitte hören Sie damit auf mit diesem Blödsinn, dann machst du einen größeren Schaden oder richtest einen Schaden an. Aber wenn du dann mit der Salbung des Heiligen Geistes hinkommst, mit Autorität hinkommst und sagst, beruhige dich, das wird gut werden. Und das geht gut. Okay, jetzt nochmals da hinten.
Also, ich habe nochmal, und zwar...
Wenn
der Heilige Geist Gottes Geist ja. ist und Jesus Gottes Geist
ja.
ist, dann bete ich doch lieber zu Jesus, weil er ja Geist Gottes ist, Gott, Heiliger Geist.
Ja, also, kein Problem.
Und bete nicht zum Heiligen Geist.
Also ich bete zum Heiligen Geist. Ich habe volle Freiheit. Weißt, er wird, in meiner Bibel heißt es, Schwester, und er wird von meinem Geist nehmen, er wird von meinem Geist nehmen und euch geben. Jetzt, wo ist jetzt das Mikrofon?
Ich habe noch mal eine Frage zu der Benotung. Und zwar ja, bei.
Einen Moment, ich höre es nicht, weil ich hier den Lautsprecher. Ja,
bei Schreibe auf, was dir Freude macht, sind 4 Punkte und bei dem anderen sind 5. Was soll man jetzt bei dem weglassen, bei dem mit 4 Punkten?
Das werde ich dir dann sagen. Das eine wird im Gespräch nachher gelöst.
Ach so.
Im gut. persönlichen Gespräch.
Weil sonst gibt es ja eine falsche Punktzahl.
Ja, genau. Aber das andere wird im Gespräch gelöst. Ganz hinten ist noch eine Frage. Weißt du, dieser eine Punkt oder diese ganze Reihe, deshalb, da wirst du abgefragt. Und dann wirst du benotet. Und oder nicht.
Ich habe eine Frage zu der Ausfüllung des Fragebogens.
Bitte?
Ich habe eine Frage zu der Ausfüllung, der Auswertung des Fragebogens.
Ja.
Ich komme zum Beispiel bei Fragen, wo man ankreuzen soll am Anfang, also die wir hatten, mit, wo, ob man zuverlässig ist oder nicht, mit Ja und Nein. Und da stehe ich so immer zwischen den Fronten, mal Ja und mal nicht.
Da steht zwei nur Sachen. Ja und Nein.
Pass auf, ich bin aber noch nicht fertig. Jetzt habe ich zum Beispiel, das ist so ähnlich, zum Beispiel bei Zungensprache. Ich bete manchmal sehr gut und gerne in Zungen und manchmal steht es mir hier. Und dann höre ich auch auf. Da ist dann irgendwas drin. Und so ist das auch mit anderen.
Nein, das sind so allgemeine Fragen. Ja, nein. Und dann kommt es darauf an, wie viel Ja du hast und wie viel Nein du hast. Und das wird nachher zusammen addiert. Ja und Nein. Also zuerst einmal, wo Ja sind, und das ist ein System. Ist ein System, das ist ein bewährtes System von Gemeindewachstum, Bewegung und schon erarbeitet und durchgedacht und so weiter. Und dann werden diese Ja und Neins zusammen addiert. Also das zeigt sich, wo der Schwerpunkt ist und wo Minus ist, also Plus und Minus. Also das wird man nachher sehen. Also, weißt du, dann merkst du, diese Fragen mit Ja und Nein, die gehen in bestimmte Richtung. Und manchmal liegt es dir und manchmal liegt es dir nicht. Und manchmal bist du langsam, manchmal bist du schnell. Gut, noch irgendeine Frage? Wo ist noch eine Frage? Ach so, hier. Warte.
Der Heilige Geist ist der auferstandene Geist Jesus.
Nein. Wer hat Jesus auferweckt? Jetzt, liebe Schwester, pass gut auf, was ich dir sage. Wer hat Jesus auferweckt? Und jetzt diese Frage. Nein, Gott nicht. In meiner Bibel heißt es, derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch unser sterblicher Leib lebendig gemacht. Es war der Heilige Geist. Gott im Heiligen Geist, siehst du es? Also deshalb, der Heilige Geist hat eine ganz wichtige Funktion. Und deshalb, es hat nicht der Geist Jesu, Jesus ist nicht selber auferstanden. Der wäre aus dem Grab nie rausgekommen. Er hat es nicht geschafft. Aber der Heilige Geist hat Jesus auferweckt. Der Heilige Geist, der hier auf dieser Erde war, der Jesus gezeugt hatte, Jesus, auch Jesus ist geboren durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überschattete Maria. So, deshalb ist es so wichtig, in der Erlösung zu verstehen, was der Heilige Geist ist. Der Geist Gottes hat Jesus lebendig gemacht und derselbe Geist macht meinen sterblichen Leib, das heißt meinen Körper, meine Trägheit, meine Schwachheit und so weiter, wieder lebendig, bringt diese Auferstehungskraft. Also deshalb, nicht der Geist Jesu. Jesu Geist, Jesus sagt, meinen Geist, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ist zu Gott heimgegangen und war bei Gott, aber Geist. Weißt du, er wird von dem nein, nicht von meinem Geist, sondern du musst es so lesen, da heißt es, er wird von meinem nehmen, das, was mir gehört, das, was ich in der Erlösung für dich geschaffen habe, das wird er nehmen und euch geben. Das gehört dann nachher dir. Ja, bitte? Ja, das ist Gottes Kraft. Also, der Heilige Geist ist ganz, also ich bin so froh, dass ich den Heiligen Geist habe. Das ist dieser Saft in mir, dieses Leben in mir. Und das macht mich lebendig, dieser Geist Gottes. Also der Heilige Geist bringt Frühling in unserem Leben. Also wir haben noch ein paar Minuten, aber wir können auch beten, wenn wir wollen. Noch irgendeine Frage? Ich denke, es ist so wichtig, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Als junger Bursche, damals habe ich noch Klasse 4 gehabt, also Motorrad, also Moped, Kleinkraftrad habe ich gefahren. Ich bin die ersten 3 Kilometer gefahren, habe ich einen Unfall gehabt. Ich muss vorstellen, nagelneues Motorrad und dergleichen. Und dann stehe ich an der Schranke, sehe ich wie heute noch, stehe an der Schranke und dann geht die Schranke hoch, es war ein Volkswagen, so ein Käfer stand vor mir, und ich gebe Gas und lasse zu schnell die Kupplung los, der Bock steht hoch und ich fahre dem Volkswagen drauf. Das war meine erste Erfahrung mit Kleinkraftrad. Was ich gelernt habe als Christ später, ich muss lernen, mit dem Heiligen Geist umzugehen, die Kupplung rechtzeitig oder ruhig, langsam loslassen und nicht nur einfach schnell loslassen. Und genau das ist mit dem Gebrauch der Gaben. Weißt du, ich muss lernen, langsam loslassen, sensibel sein für das Wirken des Heiligen Geistes und nicht einfach gleich so Vorderräder hoch. Und das machen viele Gotteskinder. Da geht's den meisten Pfingstlern, Charismatikern geht meistens der Gaul durch. Aber wir lernen, in Schranken zu laufen, heißt es in der Bibel. Weißt du, wenn du am Anfang solche Fehler machst, ist okay, Gott vergibt es. Und wir brauchen auch keine Hemmungen haben. Ich habe keine Schwierigkeiten, wenn jemand am Anfang seines Glaubenslebens, seiner Geistestaufe, seiner Erfüllung, schlägt Purzelbaum. Soll er machen. Der wird schon normal werden. Aber wenn einer 20 Jahre mit Jesus geht und nicht normal ist, da ist was faul an der ganzen Geschichte. Da ist was faul. Und wir müssen also normal werden. Gott erzieht uns zur Normalität. Der Heilige Geist bringt uns auf den Teppich. Und deshalb, die Liebe lässt sich sagen. Wenn das da, und dann kannst du an den Frucht des Geistes, nicht an den Gaben wird ein Mensch gemessen. Und nicht wie er anbetet, sondern an der Frucht wird er gemessen. Ist Liebe da? Wenn keine Liebe da ist, Dankeschön. Da nützt die beste Frucht nicht, also die besten Talente nicht und die besten Formulierungen und die besten Fähigkeiten nicht, nützt nichts. Wenn das nicht dran. Gott will Frucht haben und er genießt nur die Frucht. So, Zeit ist rum. Nachher, Schwester, wir beten im Heiligen Geist. Amen. Ich bin nicht evangelisch und bin nicht katholisch und ich bin nicht freikirchlich. Ich bin Kind Gottes. Deshalb und ich bete im Heiligen Geist. Und ich habe so viel Freude, im Heiligen Geist zu beten. Und noch etwas, der Geist ist den Propheten untertan. Auch der Heilige Geist. Und auch Jesus wird nie etwas tun durch dich, wenn du es nicht erlaubst. Wenn du es aber erlaubst, dann wird er so viel mehr tun, als du denkst. Deshalb ist es so wichtig, Paulus sagt einmal, das gilt auch noch vielleicht für Zungensingen und Zungengebet und was weiß ich alles, ich will im Geist singen, ich will im Sinn singen. Wenn ich nicht will, werde ich nicht tun. Aber wenn ich möchte und mich verlangt, ich werde es tun. Also ich will. Mit deinem Willen bestimmst du, was passiert und was nicht passiert. Ich will weissagen oder ich will nicht weissagen. Und Paulus sagt, empfangt den Heiligen Geist und er sagt, ich möchte am allerliebsten, dass ihr alle weissagt. Jeder von uns sollte weissagen. Weissagen ist nicht Prophezeien irgendwie, jetzt kommt der Herr oder 2010 geht Welt unter. Das ist nicht Weissagen. Weissagen ist Ermutigung. Weissagen ist Wort Gottes verständlich machen, Rema sprechen. Und bevor du anfängst in der Gemeinde zu weissagen, fang einmal zu dir selbst zu weissagen. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt. Fang an, wenn du betest und du hast Probleme, lass dir einfach, so spricht der Herr. Johannes, steh auf und geh geradeaus. Dass du sich, weißt du, das ist zur Ermutigung gegeben. Weissagen ist Ermutigung. Und deshalb, wir sollten alle, eigentlich sollten alle Christen Worte der Weissagung haben. Prophezeiung ist wieder ganz was anderes. Dann gibt es diese Berufspropheten in der Bibel, also dass jemand zukünftige Dinge voraussagt, aber das sind sehr selten. Aber normalerweise, wir reden zu uns selbst oder mein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass wir einander ermutigen. Dann kommt das Wort der Erkenntnis. Du stehst da und plötzlich erkennst du, siehst du hier im Geist, Gott zeigt dir ein Bild und du kannst diese Vision bringen, diese Botschaft bringen. Also wir sollten offen sein, sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir gebrauchen nur 10% von dem, was in unserem Hirn drin ist. Und 90% liegt noch brach. Und der Heilige Geist ist kreativ. Wenn du diesen Gottesgen in dir erweckst, diesen Geist Gottes Christus in uns, den Heiligen Geist, dann setzt du die Kräfte Gottes frei und plötzlich erkennst du. Und Adam hat es gehabt. Adam sagte Löwe. Naja, das ist ein Löwe. Und bis heute in fast allen Sprachen wird die Wurzel Löwe. Oder was weiß ich, ein anderer Name. Verstehst du? Er erkannte. Erkennst du die Dinge, wie sie sind? Die Situation, wie sie sind? Und der Geist ist den Propheten untertan. Also auch der Geist der Erkenntnis. Und jede Fähigkeit ist steigerungsfähig. Fang an, das, was du hast, zu gebrauchen. Deshalb dieser Gabentest. Du kannst etwas. Und deshalb steigere. Mach mehr und mehr. Erwecke die Gabe. In dir schlummern Talente und Gaben, die müssen nur erweckt werden. Wie erweckt man? Indem man kitzelt. Indem man Wasserkübel draufschüttet. Und indem man irgendwie rempelt und Anstöße gibt. Und was du hier bekommst in diesem Glaubensgrundlagenkurs, das sind nur Anstöße. Und heute Morgen habe ich gesagt, das Wort von Galilei, versuch nicht die Leute zu belehren, sondern lass die Leute selbst entdecken. Und die Leute müssen selber entdecken. Ha, guck mal, ich spüre die Salbung Gottes. Ich spüre, der Heilige Geist geht diesen Weg. Ich spüre, Gott redet zu mir. Oder Gott benutzt mich. Mensch, Gott gebraucht mich, wenn ich für andere bete. Das Fieber ist weg. Und wenn, fang an mit kleinen, dicken Dingen. Billy Smith hat eine ganz tolle Sache hier uns gelehrt und das gefällt mir, was er da gelehrt hat. Weißt du, bevor du für Krebsheilung betest, fang an, für Kopfschmerzen zu beten. Und wenn du Kopfschmerzen wegkriegst, kriegst du dann das nächste Mal Bauchschmerzen weg, dann kriegst du Gelenkschmerzen. Weißt du, wir müssen uns steigern. In unseren Gaben und Fähigkeiten sollten wir uns steigern. Wenn du schon eine Sache kannst, versuch noch eine andere Sache dazu zu gewinnen, zu steigern, weiterzugehen. Okay, lass uns aufstehen und lass uns dem lieben Vater im Himmel danken für das, was wir hier gelernt haben. Aber ich möchte euch nicht, dass ihr lernt, sondern ich möchte mit Galilei das einfach weiter sagen, entdecke. Entdecke, was in dir drin steckt, wie reich Gott dich beschenkt hat, wie reich du bist und was du so alles hast und was du so alles kannst und was alles so möglich ist durch dich. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt auf die Entdeckungsreise gehen dürfen und ich darf meine Geschwister auf die Entdeckungsreise schicken, dass sie in ihrem Leben entdecken Dinge, Qualitäten, Eigenschaften, Fähigkeiten, Kräfte und es gibt mancherlei Kräfte, aber es ist immer ein und derselbe Geist. Es gibt mancherlei Gaben, aber es ist immer ein und derselbe Geist. Es gibt mancherlei Wirkungen, aber es ist immer ein und derselbe Geist. Vater, und ich danke dir, dass dieser ein und derselbe Geist immer in uns, das wirkt zum Wohl der Gemeinde. Vater, ich danke dir zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl der Gläubigen, zum Wohl der Kinder Gottes. Und ich segne die Geschwister, die da waren heute und du wirst mit ihnen gehen. Danke, Jesus. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Ganz